Es war ungefähr 931 vor Christus. Da lebte ein König und zu diesem König kam Gott in einem Traum und sagte: Bitte, was ich dir geben soll. Dieser König war der König Salomo und die Bitte von diesem König Salomo war, dass Gott ihm Weisheit gibt, das große Volk zu regieren, das er zu regieren hatte, weil er total hilflos war. Gott erhörte diese Bitte und er gab ihm nicht nur Weisheit, sondern ganz viel Reichtum und Herrlichkeit, sodass es keinen König vor Salomo und nach Salomo gegeben hat, der so ein großes Reich hatte und so eine Herrlichkeit. Heute an diesem Morgen kommt Gottes Stimme durch Jesus zu dir und zu mir und sagt genau dasselbe. Und wir schlagen auf Matthäus Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7, Abvers 7. Da sagt Jesus Folgendes: Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bitten wird, ihm etwa einen Stein geben wird? Oder auch wenn er um einen Fisch bitten wird, ihm etwa eine Schlange geben wird? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, denen Gutes geben, die ihn bitten? Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und es gibt nichts Besseres, als wenn du selbst redest, Herr Jesus. Ich bitte dich, dass du uns Verständnis gibst und uns Augen öffnest für das, was du jedem persönlich von uns heute morgens und in unserem Leben geben willst. Amen. Diese Verse hören sich sehr hoffnungsvoll an, nicht wahr? Und trotz allem bedeuten die für mich zuallererst eine ganz große Hoffnungslosigkeit. Warum? Weil ich an all die Menschen denke, die noch keine persönliche Beziehung mit Jesus haben. Weil das, was Jesus hier sagt, das sagt er zu Menschen, die eine ganz klare Bekehrung und Wiedergeburt erlebt haben. Das können wir ganz klar in Vers 11 sehen, wo Jesus sagt: Wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, denen Gutes geben? Also es geht um einen Vater und um einen Sohn. Und deshalb sagt es Jesus auch zu Menschen, die diese Beziehung eigentlich schon haben. Und wie will ein Kind einen anderen Mann um etwas bitten, der gar nicht sein Vater ist? Wie will ein Sohn auf das Erbe von einem Mann zugreifen, der gar nicht sein Vater ist? Der hat ja überhaupt keinen Zugriff auf all diese Sachen. Und deshalb bedeutet das für mich eine ganz große Hoffnungslosigkeit für die Menschen, die noch nicht diese Beziehung zu Gott haben, die noch nicht Vater zu Gott sagen können. Also es geht um eine persönliche Beziehung zu Gott. Und Jesus meint hier nicht Menschen, die vielleicht etwas religiös angehaucht sind und ihre Hoffnung auf ihre eigenen Werke legen. Schauen wir uns mal die erste Aussage an. Jesus sagt: Bittet und es wird euch gegeben werden. Nun, genauer erklärt Jesus diese Aussage in Johannes 16, Vers 34. Da sagt Jesus: Bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Das heißt, wirklich bitten kann man nur im Namen von Jesus. Was bedeutet das? Bitten sollen wir nach Vers 11 um Gutes. Und Jesus sagt in Markus 10, niemand ist gut als nur einer, und das ist Gott. Und wie soll jetzt ein Mensch, der noch kein neues Herz von Gott eingepflanzt bekommen hat, um Gutes bitten, um die Ehre Gottes bitten? Darum geht es ja auch zuerst im Vater unser, wo wir beten, dein Name werde geheiligt. Das ist das Gute, wenn es die Sache Gottes ist. Und das kann ein Gottloser niemals tun, denn sein Denken ist egoistisch und dreht sich nur um ihn selbst. Wir sollen in der Kraft des Heiligen Geistes und für die Ehre Gottes bitten. Und das kann kein Unbekehrter tun. Wir sehen das ganz deutlich an dem Beispiel vom Pharisäer und Zöllner. In Lukas 18, ab Vers 11. Da heißt es, der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Das ist ein Gebet eines selbstgerechten Menschen. Jesus fordert uns hier in Matthäus 7 zum Bitten auf, und das kann nur jemand, der seine erbärmliche Bedürftigkeit erkannt hat vor Gott. Und das sehen wir dann bei dem Zöllner, wenn wir weiter in Lukas 18 lesen, Vers 13, der Zöllner aber von fern stehend wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sprach: O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Dieser Zöllner empfing das, worum er bat. Bei diesem Zöllner kam die Verheißung von Jesus zur Wirklichkeit. Hier wurde das Wirklichkeit, was Jesus in Matthäus 7, Vers 7 sagt: Bittet und es wird euch gegeben werden. Er empfing, weil er die Voraussetzung dazu erfüllte. Dieser Mann ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, während der Pharisäer in seiner Sünde blieb. Und deshalb bedeutet für mich dieser Vers zuallererst eine Hoffnungslosigkeit, weil ich an all die Menschen denke, die diese Bedürftigkeit noch nicht erkannt haben, weil sie ja noch gar nicht bitten können. Sie können noch gar nicht bitten, wie es Gott eigentlich möchte. Und deshalb die Aufforderung gilt heute morgens zuallererst denjenigen, die noch in ihren Augen meinen, irgendeine Größe zu haben. Wir haben so viel Grund zu bitten. Jesus sagt zu der Gemeinde in Laodicea in Offenbarung 3, Vers 17, zu einer Gemeinde, die meinte, etwas zu sein. Er sagt: Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Sagt es heute mal irgendeinem Bürger in unserer Wohlstandsgesellschaft, dass wir bedürftig sind, dass wir von Gott abhängig sind. Der wird dir wahrscheinlich den Vogel zeigen oder sonst irgendetwas, aber der wird das nicht annehmen. Und trotzdem gilt Gottes ernste Warnung in Lukas 12, Vers 20, wo Gott zu dem reichen Mann sagt: Du Tor, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Und deshalb, Jesus sagt das ja auch an einer anderen Stelle, ein Mensch, der nicht abhängig ist von Gott, also ein Gottloser, der wird nie von selbst auf die Idee kommen, Gott zu suchen oder Gott um irgendetwas zu bitten. Jesus sagt: Niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater zieht ihn. Deshalb möge Jesus selbst einem jeden von uns die rechte Erkenntnis heute morgens schenken. Also, bevor ich um das wahrhaftige, wahre Brot bitten kann, muss ich meine Bedürftigkeit erkannt haben. Das betrifft das Bitten. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ein Mensch ohne Gott, der kann gar nicht richtig bitten, wie Jesus das hier möchte. Und auch das Suchen, wenn wir weitergehen, wenn Jesus zum Suchen auffordert, dann möchte ich mich zuerst an die Menschen richten, die sich noch nicht für Jesus entschieden haben. Weil der natürliche Mensch, der kann einfach Gottes Reich nicht verstehen. Und er wird sich niemals, niemals wird sich ein Gottloser einfach so auf die Suche nach Gott machen. Das sehen wir ja bei Saul, Apostelgeschichte 3, Vers 8. Wonach suchte er? Er suchte danach, die Christen zu verfolgen und einfach zu töten. Schauen wir uns die Pharisäer in Markus 14,1 an. Sie suchten den Tod von Jesus. Schauen wir uns Judas an. Er suchte nach einer Gelegenheit, um Jesus zu verraten. In Römer 10, Vers 3 heißt es, dass wir unsere eigene Gerechtigkeit suchen. Und Paulus sagt in Philipper 2,21, sie suchen alle das Ihre. Sie suchen alle das Ihre. So ist eigentlich der Mensch. Von Natur aus hasst der Mensch Gott und er wünscht seinen Tod. Denn wenn wir unser Leben einfach so leben, als würden wir Gott nicht brauchen, dann sagen wir ja nichts anderes als, Gott, du kannst für mich gestorben bleiben. Also das Suchen und das Bitten, das bezieht sich hier auf das Gute. Wenn Jesus sagt, bittet und sucht, dann bezieht sich das auf Gott, weil die Bibel auch an ganz vielen anderen Stellen sagt, wir sollen Gott suchen. Ja, Gott sagt, sucht mein Angesicht. Wir sollen Gerechtigkeit suchen, Demut. Dem Frieden sollen wir nachjagen. Wir sollen Frucht suchen, das, was droben ist. Wir sollen Menschen suchen wie Jesus, das Wohl des anderen, der Stadt Bestes. Und dazu ist niemals ein Mensch oder ein Unbekehrter in der Lage. Und mag wohl sein, dass heute Menschen bei Hilfswerken mithelfen. Aber wisst ihr, das ist alles umsonst. Jesus sagt, was nicht durch ihn gewirkt ist, das hat einfach keine Frucht. Das hat keinen Bestand. Deshalb richte ich mich heute erst an die Unbekehrten und Unbußfertigen. Also wenn Jesus hier zum Suchen auffordert, bedeutet das ja, dass wir etwas verloren haben, oder? Genauso auch, wenn wir über das Bitten nachdenken. Ich muss ja erst um etwas bitten, wenn mir etwas fehlt. Wenn es noch etwas gibt, was ich noch nicht habe. Ein Bekannter von mir vergaß sein Portemonnaie auf einer Autobahnraststätte und er merkte es erst, als er schon hunderte Kilometer weitergefahren war. Er kehrte nochmals zurück, um es zu holen. Wenn er seine Taschentücher auf dieser Autobahnraststätte vergessen hätte, dann bezweifle ich, ob der wieder zurückgefahren wäre. Wenn wir uns auf die Suche nach gewissen Gegenständen machen, dann hat das ja immer etwas mit dem Wert vom Gegenstand zu tun, oder? Ich werde mich doch nicht nach Dingen auf die Suche machen, die ich gar nicht mehr brauche. Und wenn Menschen oder wenn du dich immer noch nicht auf die Suche nach Gott gemacht hast, dann liegt das womöglich daran, dass du immer noch nicht erkannt hast, wen du in Gott verloren hast. Und wer Gott wirklich ist. Das ist uns nämlich oft nicht bewusst. Die Bibel sagt klar, dass wir Menschen von Geburt an Sünder sind und geradewegs auf die Hölle, das ewige in die Verdammnis steuern. Sie sagt, wir sind von innen heraus einfach verdorben. Jesus sagt ja auch, wenn nun ihr, die ihr böse seid. Der Mensch ist leider verdorben und es ist immer ein Wunder, wenn Menschen, die gottlos leben, noch leben dürfen. Wenn sie noch Tage erleben dürfen und all das genießen, was Gott ihnen Tag für Tag schenkt. Das ist reine Gnade. Das hat etwas mit Gottes Güte zu tun. Gott will gesucht werden, aber er wird sich nicht ohne dein Einverständnis mit dir verbinden. Kommen wir zum Anklopfen. Auch hier denke ich zuerst an Hoffnungslosigkeit, weil ich an all die Menschen denke, die keinen persönlichen Umgang mit Gott haben. Weil Jesus richtet sich hier an seine Jünger, auch an Menschen, die eine intime Gemeinschaft mit ihm haben, die die eheliche Gemeinschaft bei weitem übertrifft. Es geht hier um Menschen, die wissen, was es heißt, bei Gott einzukehren, um sich mit ihm zu unterhalten, weil sie durch das Blut von Jesus einfach Freimütigkeit dazu haben. Und niemals wird ein Gottloser einfach so zu Gott kommen. Niemals. Und überall klopfen heute Menschen an. An Wirtshäusern, an Hurenhäusern, an allen möglichen Vereinen, da wird die Zeit verbracht und erfüllt. Nur nicht bei Jesus. Deshalb gilt hier die Aufforderung anzuklopfen, auch zuallererst den Menschen unter uns, die noch meinen, nicht abhängig von Gott zu sein. Und wenn Jesus hier zum Anklopfen auffordert, dann bedeutet das ja, da muss es eine Tür geben, die noch zu ist, oder? Ich bin dienstags immer wieder bei einem Bauern zum Mittagessen und ihre Tür ist immer offen. Also da musste ich, ich glaube, noch nie anklopfen. Die schließen die nie ab. Aber wenn ich irgendwo anklopfen muss, dann heißt es ja, da gibt es eine Tür, die ist verschlossen. Und so sagt uns das die Bibel ganz klar. In Jesaja 59, Vers 2, sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Es ist gut möglich, dass du schon eine Bitte an Gott gerichtet hast und ab und zu ein Gebet verrichtest. Aber solange du noch nicht an die Tür gelangt bist, die Jesus heißt, bist du eigentlich noch verloren, sagt uns Gottes Wort. Es geht um ein Hindurchgehen. Es geht hier um ein Anklopfen. Und anklopfen muss ich an der Tür, die Jesus heißt, weil Jesus sagt, dass er der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und wie gut, wenn Menschen nach ganz langem Suchen, auch in allen möglichen Religionen, in allen möglichen Kirchen, endlich unbefriedigt und total ruhelos endlich zu Jesus kommen und endlich da anklopfen. Weil Gott hat ihn als einzige Tür bestimmt. Es gibt keine andere Tür. Sagt Gott ganz klar in Philipper 2, ab Vers 9, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Es gibt keinen anderen Namen. Kein anderer Name ist uns gegeben und niemand kann einen anderen Grund legen als den, der Jesus heißt. Und deshalb war das mein erster Punkt. Diese Hoffnungslosigkeit, die sich zeigt für Menschen, die hier noch keine persönliche Beziehung zu Gott haben. Weil man stelle sich das ja nun mal vor, du musst die ganze Ewigkeit mit dem Wissen verbringen, ich hatte ein ganzes Leben Zeit, um zu bitten. Ich hatte ein ganzes Leben Zeit, um Gott zu suchen, um anzuklopfen, und ich habe das nie getan. Und ich muss die ganze Ewigkeit getrennt von Gott verbringen, mit dem Wissen, das verpasst zu haben. Deshalb bedeutet das ganz große Hoffnungslosigkeit, aber hier bleiben wir auf keinen Fall stehen, sondern ich komme zum nächsten Punkt, die ganz große Hoffnung, gerade wegen Jesus. Wenn Jesus hier zum Bitten auffordert, dann bedeutet das ja auch, dass er etwas zu geben hat. Jesus ist nicht wie die vielen Werbeartikel, die zu uns jeden Tag ins Haus kommen, wo dann draufsteht, sie haben gewonnen, so und so viel Euro, und dann stimmt das am Ende gar nicht. Sondern hier steht Jesus, und das ist das Entscheidende, wer das sagt. Wenn mein kleiner Bruder zu mir kommt und sagt, Eduard, du darfst alle Spielsachen haben, die ich habe, dann finde ich das super. Das ist beeindruckend, dass er so freigebig ist, aber damit kann ich ja nicht so viel anfangen. Wenn jetzt aber die Bundeskanzlerin zu mir kommt und sagt, Eduard, ich möchte dir etwas Gutes tun, dann hat das ja ganz andere Auswirkungen, nicht wahr? Und richten wir uns doch unseren Blick auf den, der das hier sagt, es ist Jesus Christus, der uns das hier sagt. Und Jesus konnte von sich aus sagen, dass er der Sohn Gottes ist. Er ist das Leben. Und in ihm gab uns Gott das größte Geschenk, das er uns jemals gegeben hat. Das ist entscheidend, wer uns hier dazu auffordert. Es ist Jesus. Gott ist der Geber von allen guten und vollkommenen Gaben. Und Gott hat uns nicht wieder Regen gegeben nach diesem trockenen November, sondern er hat heute wieder die Sonne aufgehen lassen. Er gibt den Schnee, er gibt uns Gesundheit, er gibt uns das Leben, den Odem und alles, alles andere. Wir sind sowas von abhängig von Gott. Wenn Gott hier zum Suchen auffordert, dann bedeutet das auch, dass es etwas zu finden gibt. Gott selber ist der Suchende. Wir haben ja festgestellt, dass man nur etwas sucht, was man verloren hat. Und dass es auch wirklich wert ist, wieder gefunden zu werden. Im Menschen hat Gott nun mal die Krönung der Schöpfung geschaffen und sein Bild reingelegt. Und als der Mensch sich von Gott abwandte und die Arme von Satan lief, dann war die Lösung bei Gott schon längst vorbereitet. das unschuldige Lamm, erwählt seit Grundlegung der Welt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, und dieser Jesus, der zugleich Gott und Mensch war, sagte, als er auf der Erde war, in Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist sowas von beeindruckend. Wenn es hier um Suchen geht, dann bedeutet das, Gott selbst ist der Suchende. Wir haben ja festgestellt, dass ein Mensch ohne Gott niemals Gott suchen würde, niemals Gott um etwas bitten würde. Aber die Hoffnung liegt allein darin, dass Gott in Jesus auf die Welt kam und die größte Suchaktion gestartet hat, die es jemals gegeben hat. Gott hat sich auf die Suche gemacht nach dir. Was für ein herrlicher und unfassbarer Gedanke. Jesus durchstreifte die Dörfer und Städte aus Sehnsucht nach Menschen, die wieder ihren Vater erkennen sollten. Ich habe eine Geschichte gehört, da lebte eine Mutter mit ihrer Tochter am Rande von Rio de Janeiro. Und die Mutter, das war eine ganz einfache Familie, die Mutter hatte große Angst, dass ihre Tochter eines Tages nach Rio de Janeiro geht, weil sie wusste, was dann passiert. Und eines Tages, als die Mutter nach Hause kommt, sieht sie einen Zettel auf dem Tisch liegen, wo drauf steht: Ich bin nach Rio de Janeiro gegangen, um dort das Leben zu finden. Und die Mutter bekam große Angst. Sie nahm ihr ganzes Geld zusammen, kaufte sich eine Busfahrkarte und machte sich auf den Weg nach Rio de Janeiro. Dort gab sie das restliche Geld aus, um ganz viele Fotos von sich ausdrucken zu lassen. Und dann ist diese Mutter durch all die Hotels gezogen, durch all die Diskotheken und hat überall, wo sie war, dieses Bild hinterlassen. Und als sie kein Geld mehr hatte, ist sie wieder heimgefahren. Und eines Tages, als diese Tochter ins Hotel zurückkam, sie sah 15 Jahre älter aus, sie ist Prostituierte geworden. Sie kam da mit ihrem Freund und sie fühlte sich sowas von elend. Und dann schaute sie in den Spiegel, um festzustellen, wie alt sie geworden ist. Und dann fesselte etwas ihren Blick. Es war das Bild von ihrer Mutter. Und ganz verblüfft nahm sie dieses Bild und drehte es um. Und auf der Rückseite stand Folgendes drauf: Mir ist egal, was du getan hast. Mir ist egal, was aus dir geworden ist. Bitte komm heim. Bitte komm heim. Und wenn ich so das Alte Testament und Neue Testament lese, habe ich auch den Eindruck, dass Gott irgendwo dasselbe sagt. Wenn eine Sünde auch blutrot ist, sie soll schneeweiß werden. Und gut möglich, dass du viel Mist in deinem Leben gebaut hast und wenn du der größte Sünder in Traunreuth bist, bitte komm endlich heim. Die Türen stehen offen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Deshalb ist hier Hoffnung in diesen Versen, weil Jesus selbst der Suchende und der Bittende ist. Aber auch wenn wir hier zum Anklopfen kommen, stellen wir fest, Jesus selbst ist der Anklopfende. Schauen wir uns doch Offenbarung 3, Vers 20 an, wo Jesus einer Gemeinde sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und mit ihm das Mahl essen und er mit mir. Jesus selbst ist derjenige, der anklopft an deine Herzenstür. Und vielleicht spürst du es heute, ich bin gemeint. Dein Herz schlägt schneller, wenn du an die Begegnung mit Gott denkst. Dies ist das Klopfen von Jesus an deine Herzenstür. Und lass dich hier ganz ernstlich warnen, denn es kommt der Tag, wo dieses Klopfen vorbei ist. Jesus sagt ganz klar in Lukas 13, ab Vers 25, da sagt Jesus Folgendes: Von da an, wenn der Hausherr aufsteht und die Tür verschließt und dir anfängt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, und der antworten und zu euch sagen wird, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Und da werden Menschen anfangen und sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, alle ihr Übeltäter. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und dann werden sie Abraham und alle Menschen zu Tisch sitzen sehen und selber werden sie verdammt sein. In Salzburg gibt es einen evangelistischen Hauskreis und letztes Jahr haben wir uns dort über den Römerbrief unterhalten, auch über die klare Tatsache, dass der Mensch ohne Gott verloren ist. Und da saß eine ältere Frau und sie war sehr beeindruckt, aber sie sagte nur, ja, aber ich bin noch nicht so weit. Und dann habe ich ihr das nochmal erklärt und sie sagte immer nur, ja, aber ich bin noch nicht so weit. Und wisst ihr, sie wusste damals noch nicht, dass sie nur noch wenige Monate zu leben hat. Sie war immer noch nicht so weit. Was ist das für ein Leichtsinn oder eine Dummheit, muss man fast sagen, die wichtigste Entscheidung im Leben aufzuschieben? Es gibt ein zu spät. Jesus steht an der Tür und klopft an. Und vielleicht darf ich dich heute mal ganz persönlich fragen, wie steht es um dich? Vielleicht bist du schon länger hier in der Gemeinde, aber gab es einen Tag in deinem Leben, wo du Gott gesucht und gefunden hast? Gab es einen Tag in deinem Leben, wo du durch die Tür hindurchgegangen bist, vom Tod zum Leben durchgedrungen und lebst du in einer persönlichen Beziehung mit Jesus? Wenn nicht, dann wartet Jesus heute auf dich, dann komm doch bitte heute. Heute ist der Tag des Heils. Und zuletzt geht es mir um die ganz große Ermutigung, die uns dieser Text gerade uns Christen geben möchte. Wir haben ja einiges aus der Bergpredigt schon gehört und vielleicht auch den Eindruck gehabt, Mensch, das ist ja alles so schwierig. Wie soll ich nur so leben? Oder wie soll ich nur so beten? Ich habe den Eindruck, dass uns Jesus hier so eine Art Schlüssel gibt, durch die wir das einfach schaffen können. Gott ist so ein großer Geber. Und ich hoffe, dass uns das alles heute wirklich zu Herzen geht. Gott ist so ein fröhlicher Geber. Gott gibt so gerne. Wisst ihr, eine Firma, die ihre Dienstleistung anbieten will, zum Beispiel die Dachdecker oder die Maurer, die müssen ja zuerst Werbung machen. Da gibt es große Bilder und dann heißt es, wir mauern für sie und so weiter. Und wenn man die Werbung liest, dann kann man diese Leistung in Anspruch nehmen. Und wisst ihr, Gott hat durch die ganze Schöpfung und durch so vielerlei Art und Weise macht Gott Werbung dafür, dass er uns gerne beschenken möchte. Gott will dich nur so überhäufen mit Geschenken. Deshalb sagt ja Gott auch in Malachi 3, Vers 10, und prüft mich dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen werde. Gott fordert uns in seinem Wort auf, den Mund ganz weit aufzutun und wirklich große Dinge von Gott zu bitten. Und ich möchte uns heute auch ganz besonders ermutigen, konkret zu bitten. Ja, wie ist es bei unseren Kindern? Sagt er, was möchtest du zu Weihnachten? Dann sagt doch der Kleine nicht, ach Papa, das ist mir egal, schenk mir einfach das, was du möchtest. Sondern der bittet ja ganz konkret, er möchte genau diese Eisenbahn, der möchte genau diese Playmobilburg und dieses Lego-Teil. Es ist immer etwas ganz Bestimmtes und das möchte Gott auch von uns. Wenn ich einfach nur bete, Herr, segne diesen Tag, dann muss ich mich nicht wundern, wenn nicht viel passiert. Gott möchte, dass du ganz konkret bittest, ganz konkret um die Bekehrung und Überführung deiner Angehörigen, ganz konkret um eine Gelegenheit an dem heutigen Tag, um jemandem Zeugnis zu geben und so weiter. Ja, Gott ist reich für alle, die ihn anrufen. Und dieser Text zeigt uns etwas über die Gemeinschaft, Beziehung mit Gott. Denn nur weil er für uns gebeten hat, haben wir angefangen zu bitten. Nur weil er uns gesucht hat, sind wir ihm nachgegangen. Und nur weil er bei uns angeklopft hat, haben wir schließlich um Einlass geklopft. Gelobt sei der Name von Jesus. Er ist wirklich groß. Und so fordert uns dieser Text oder ermutigt uns, einfach auch beständig zu bitten. Ich habe mir die Frage gestellt, warum fordert Jesus uns hier zum Bitten auf, zum Suchen und zum Anklopfen? Und ich habe schon die Kinder erwähnt. Ein Kind muss sich ja nicht auffordern zu bitten, oder? Wie geht es euch, liebe Eltern, wenn ihr an euren Geldbeutel denkt und an Weihnachten? Muss ich ein Kind auffordern, dass es mich um etwas bittet? Wisst ihr, ich glaube, das hat etwas mit Demut zu tun. Weil wenn es in unserer Natur liegen würde als Erwachsene, Gott um vieles zu bitten, dann müsste uns Gott nicht diese Aufforderung stellen, oder? Es ist nun mal so, dass es überhaupt nicht in unserer Natur liegt, uns etwas schenken zu lassen. Es ist oft unangenehm, weil ich muss ja dadurch zugeben, dass mir etwas fehlt. Wenn ich zum Nachbarn gehen muss und sagen muss, hier kannst du mir ein Brot ausleihen, die Geschäfte sind zu und ich habe Besuch, dann zeigt es ja, ich hab den Einkauf verpennt. Oder wenn ich um irgendeine Hilfeleistung bitten muss, das ist oft demütigend. Und ich denke, nicht umsonst gebraucht Jesus hier das Beispiel von einem Vater und einem Sohn. Und deshalb die Aufforderung, bittet, bittet. Ich kann mich noch gut erinnern an meine Kindheit. Da sind wir als Familie einkaufen gegangen. Und in einem Einkaufshaus Karstadt gab es ganz oben, gab es so eine Telefonzelle, die gab es nur zu Weihnachten. Und da konnte man den Hörer abnehmen und dann war dann auf einem Bildschirm der Weihnachtsmann. Und da konnte man loslegen. Ja, ich wünsche mir das Trikot und ich wünsche mir die Lego-Burg und so weiter, ne? Und der Weihnachtsmann nickte natürlich nur, ja, ja. Und der Gag war natürlich, die Eltern waren ja dabei, die konnten das ja dann schenken. Ich denke, dieser Text ermutigt uns heute mal wieder an den Telefonapparat zu gehen und Gott ganz konkret zu bitten wie ein Kind. Und zwar nicht nur um die ganz kleinen Dinge, sondern auch um die ganz großen Dinge. Die Aufforderung zu bitten steht in einer Zeitform, die eine Aufforderung enthält, etwas zu tun, das in einer andauernden oder wiederholten Handlung geschieht. Also immer wieder, also nicht aufgeben. Ich darf Gott immer wieder auch um dasselbe bitten. Dasselbe Wort finden wir auch, wo Jesus sagt, tut zu meinem Gedächtnis, das Abendmahl. Das feiern wir ja auch nicht nur heute abends, sondern das wiederholen wir ja immer. Und genau hier geht es auch beim Bitten. Wir sollen immer wieder um dasselbe bitten. Wir sollen niemals aufgeben. Als ich im Jemen war, ist mir ein Junge hinterhergelaufen, der wollte mir Taschentücher verkaufen. Ich habe gedacht, wozu brauche ich Taschentücher? Ich brauche keine Taschentücher. Das ist heiß, ich bin nicht erkältet. Und er ist mir nachgelaufen bis zum Tor, wo es zum Hotel ging. Und ich dachte, ich werde ihn vielleicht los. Und ein paar Tage später war der mir wieder hinter den Fersen. Und dann habe ich sie ihm schließlich abgekauft. Und Gott fordert uns genau zu dem auf. Nie aufgeben. Das sehen wir auch in der Geschichte von der Frau, die Jesus immer wieder anfleht. Und Jesus sagt zuerst nein. Und schließlich sagt Jesus, dein Glaube ist groß. Dein Glaube ist groß. Und manchmal stellt Gott uns auch auf einen Prüfstand. Wir sollen um Gutes bitten. Das geht klar aus Vers 11 hervor. Gut ist nur Gott und deshalb geht es darum, um Dinge zu bitten, die Gott verherrlichen. Und ich stelle mir die Frage, ob wir Christen heute in diesem Wohlstand, wenn wir in unserer Unzufriedenheit Gott um noch mehr Dinge bitten, auch im materiellen Bereich, ob wir da nicht in Wirklichkeit um einen Stein bitten, mit dem wir gar nicht umgehen können und der uns am Ende noch erdrückt. Gott gibt uns unglaublich viel, ohne dass wir ihn auch gebeten haben. Jeden Tag wieder neu. Wir sollen im Namen von Jesus beten. Das bedeutet natürlich auch, dass ich im Frieden mit den Geschwistern bin, dass mir vergeben worden ist, dass ich eine Beziehung zu ihm habe. Wir sollen im Glauben bitten, fest damit rechnen und nicht selbstsüchtig beten. Die Bibel fordert uns auch auf, für die Feinde zu bitten, für Arbeiter in das Erntefeld, also immer um ganz konkrete Dinge. Außerdem ermutigt uns diese Bibelstelle auch zum beständigen Suchen. Der Heilige Geist zum Beispiel erforscht die Tiefen Gottes. Und das zeigt, wie unendlich Gott ist. Jesus suchte ja auch leidenschaftlich Menschen. Und ich stelle mir die Frage, wenn ich an die Besuch in der Gebetsstunde denke oder auch vom Abendmahl, wo nur so ein ganz kleiner Teil von der Gemeinde dabei ist, kann es nicht auch daran liegen, dass wir als Christen irgendwo vergessen, was wir eigentlich in Gott haben, was wir in der Gemeinschaft haben, wie kostbar das ist? Der Psalmist, der betet ja in einem Psalm, eines habe ich vom Herrn erbitten, dass ich immer da sein darf im Haus des Herrn. um die Gottesdienste anzuschauen, um die Lieblichkeit des Herrn zu sehen. Und man merkt, da sind Menschen, die haben erkannt, was für einen Schatz sie in Gott haben. Und wenn ich das vergessen habe, wenn ich merke, dass die stille Zeit immer kürzer wird, dass mir das immer schwerer fällt, muss ich mir Gedanken machen, ob ich vielleicht den Wert des Gegenstandes vergessen habe, mit dem ich es eigentlich zu tun habe. Und so erzählte jemand auch vor kurzem im Hauskreis, dass der evangelistische Eifer auf einmal weg war. Und dann hat er in der Offenbarung gelesen, was mit Menschen passiert, die ohne Jesus sterben. Und auf einmal hat es ihn wirklich so gepackt. Es hat ihn so gepackt, wie wichtig doch Evangelisation ist. Und das ist, denke ich, immer der praktische Weg. Betrachte den Herrn Jesus. Suche ihn. Es geht hier um mehr als nur um das gewöhnliche Bibelstudium und Gottesdienstbesuch. Es geht um ein leidenschaftliches Suchen. Es geht um ein intensives Bitten. Und vielleicht betest du schon lange für irgendetwas und Gott scheint es einfach nicht zu erhören. Und vielleicht ist es eine Prüfung von Gott. Vielleicht musst du an die Tore des Himmels klopfen und zu Gott schreien und noch mehr bitten, dass Gott dir das endlich gibt. Wenn ich die Bibel anschaue und die Menschen im Alten Testament, Elia, der immer wieder um Regen gebetet hat, oder andere, dann merken wir, die haben intensiv gebetet. Die haben nicht sofort aufgegeben. Und deshalb ist es für uns, auch als Christen, eine ganz große Ermutigung. Und da wünsche ich uns allen wirklich Gottes Segen beim Nachdenken. Amen.